SRF 3.
Eine Stunde bis zum Anpfiff. Im Achtelfinal der Fußball-WM drücken auch zehntausende Brasilianer der Schweiz die Daumen. Schweizer Duell in Wimbledon. Nach seinem Sieg gegen Tommy Robredo trifft Stan Wawrinka im Viertelfinal auf Roger Federer. Kritische Ansprache von Wladimir Putin. Der russische Präsident bedauert das Ende der Waffenruhe in der Ukraine. Und das Wetter. Am Abend gibt es immer mehr Wolken. Morgen ist es wechselhaft mit Regengüssen und 20 bis 24 Grad. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Der WM-Achtelfinal zwischen Argentinien und der Schweiz, das ist für die Schweiz praktisch ein Heimspiel. Gastgeber Brasilien mit seinen 200 Millionen Einwohnern dürfte fast geschlossen hinter der Schweizer Nazi stehen, denn Argentinien ist für die Brasilianer traditionell der Erzrivale, nicht nur auf dem Rasen. Sportredaktorin Rachel Mürit.
In den Charterflügen mit den Schweizer Journalisten in Brasilien verabschiedeten sich die Piloten von den Gästen mit dem Wunsch, dass die Schweiz Argentinien und ihren Superstar Lionel Messi nach Hause, nach Buenos Aires schicke. Auch die sonst so abgeschotteten Fußballer aus der Schweiz spüren die Rivalität zwischen Brasilien und Argentinien. Stürmer Josip Dermic.
Kleinecke, ja, das habe ich schon gespürt. Vor allem mit den Werbungen bekommst du das mit und im Fernsehen. Ich hoffe, dass die Fans von Brasilien uns unterstützen.
Diese Hoffnung wird sicher erfüllt, denn die Brasilianer mögen die Argentinier nicht, sagt José Roberto Brunier von Globo TV, dem größten Medienunternehmen in Brasilien.
Of course, the majority of Brazilians wants the Argentina just go home.
Er verfolgt für Globo TV die argentinische Nationalmannschaft. Die Rivalität zwischen den Nachbarn habe eine lange Tradition. Sie würden sich immer konkurrenzieren.
Argentina in Brazil always compete in economy in other things.
Die Vergleiche finden nicht nur auf dem Fußballplatz statt, sondern auch in der Wirtschaft und der Gesellschaft. Argentinien mit nur 40 Millionen Einwohnern war Brasilien mit 200 Millionen Einwohnern lange überlegen. Das hat sich aber geändert. Brasilien hat Argentinien wirtschaftlich überholt. Geblieben ist aber das gegenseitige Vergleichen.
Auch wer den besten Fußballer hat. Argentinien mit Lionel Messi oder Brasilien mit Neymar. Der argentinische Trainer Alejandro Sabella will die Diskussion nicht anheizen und gibt sich diplomatisch. Lionel Messi sei der Beste der Welt, Neymar sei fabelhaft.
Messi è il migliore del mondo, Neymar un giocatore fantastico.
Heute hat die Schweiz 200 Millionen zusätzliche Fans aus Brasilien. Im Stadion allerdings werden die argentinischen Fans in Überzahl sein und ihre Mannschaft lautstark unterstützen. Damit die Schweiz den Brasilianern den Wunsch nicht erfüllen kann, Argentinien und Lionel Messi zurück nach Buenos Aires zu schicken.
Und was die Aufstellung und die Taktik der Schweizer Nationalmannschaft in diesem Achtelfinal angeht, da gibt es auf SRF 3 gleich nach diesem Info 3 die neuesten Informationen. Und damit sind wir bei den Nachrichten mit Pascal Schmitz.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Ende der Waffenruhe im Osten der Ukraine bedauert. Krieg sei nicht der richtige Weg, um den Konflikt in der Ukraine zu lösen, sagte Putin in einer Rede im Staatsfernsehen. Putin kritisierte auch den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Dieser sei nun verantwortlich für die Gewalt. Poroschenko hatte gestern die von ihm einseitig ausgerufene Waffenruhe nicht mehr verlängert. Seither kämpft Kiew wieder mit der Armee gegen die prorussischen Separatisten. Als Folge der Krise in der Ukraine droht Russland eine Rezession. Der Internationale Währungsfonds IWF geht in seinem jüngsten Länderbericht für dieses Jahr nur noch von einem Wachstum von 0,2% aus, mehr als 1 Prozentpunkt weniger als bei der letzten Beurteilung. Auch für das Jahr 2015 gehen die IWF-Experten nur von einem kleinen Wachstum von 1% aus. Zwei große UNO-Hilfswerke haben nach eigenen Angaben die Lebensmittelrationen für Flüchtlinge zum Teil um 50% gekürzt. Betroffen seien fast 800.000 Menschen, die sie in Afrika betreuen. Für die Versorgung dieser Menschen fehle das Geld, begründeten das Welternährungsprogramm und das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge die Maßnahme. Die beiden Hilfswerke bitten die Regierungen jetzt um Soforthilfe von 186 Millionen Dollar. Der Gotthardstraßentunnel soll vorläufig nicht gebührenpflichtig werden. Das hat die Verkehrskommission des Nationalrats beschlossen. Sie hat sich im Zusammenhang mit der Sanierung und dem Bau einer zweiten Tunnelröhre mit der Frage einer Tunnelgebühr beschäftigt. Beim Nein handle es sich nicht um einen Grundsatzentscheid. Die Mehrheit sei aber dagegen, dass nur der Gotthard mit einer Gebühr belegt werde. Die Frage müsse in einem größeren Rahmen diskutiert werden. Ein Westschweizer Journalist hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Recht bekommen. Der Journalist hatte in einem Artikel über einen tödlichen Autounfall aus Protokollen der Waadtländer Polizei zitiert. Die Schweizer Gerichte hatten den Journalisten darauf wegen Veröffentlichung amtlicher geheimer Informationen zu 4'000 Franken Buße verurteilt. Zu Unrecht, wie jetzt die Richter in Straßburg entschieden. Die Veröffentlichung habe das Gerichtsverfahren in keiner Weise negativ beeinflusst. Beim Tennisturnier von Wimbledon kommt es im Viertelfinal zu einem Schweizer Duell. Roger Federer und Stan Wawrinka haben ihre Achtelfinals in je 3 Sätzen gewonnen. Federer gewann gegen den Spanier Tommy Robredo. Wawrinka besiegte mit Feliciano Lopez ebenfalls einen Spanier. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.612 Punkten plus 0,7%. Der Dow Jones Index in New York steigt ebenfalls um 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 21,37 gehandelt und der Dollar zu 88,72 Rappen.
Abend.
Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen. Hinter diesem technischen Begriff verstecken sich tragische Schicksale, die von Verdingkindern, von Zwangssterilisierten und von Menschen, die in Kinderheimen geschlagen und missbraucht wurden, mit dem Segen des Staates. Heute hat der runde Tisch, den der Bundesrat eingesetzt hat, seinen Schlussbericht verabschiedet. Er verlangt, dass die Schweiz einen Solidaritätsfonds für die Opfer einrichtet. Doch es bleiben noch einige Fragen offen. Elmar Plotzer.
Der runde Tisch für Bundesrätin Simonetta Sommaruga eine Herzensangelegenheit. Das machte sie auch heute deutlich.
Ich habe immer wieder auch mit Betroffenen gesprochen. Die menschlichen Abgründe, die sich da aufgetan haben, was man diesen Menschen und vor allem auch diesen Kindern angetan hat, das ist zum Teil wirklich unvorstellbar. Da wurde wirklich die menschliche Würde verletzt.
Das Leid der Opfer anerkennen und Lehren ziehen aus dem Unrecht, das geschah. Das war die Idee des runden Tisches, an dem die Opfer von damals zusammensaßen mit den Vertretern von Behörden und Kirchen, von Heimorganisationen und dem Bauernverband. Der Schlussbericht präsentiert heute das Ergebnis der gemeinsamen monatelangen Arbeit. Es brauche eine nationale Gedenkstätte für die Opfer von fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen, wird etwa gefordert. Und das Unrecht müsse historisch erforscht und an Schulen thematisiert werden. Ein wichtiger Schritt findet Andreas Jost, der als Kind seinen Eltern weggenommen und von einem Heim ins nächste gesteckt wurde. Für ihn ist vor allem bedeutend,
dass man Bereitschaft zeigt, Mechanismen zu untersuchen, die eigentlich dazu geführt haben, zu dem ganzen Elend, das wir jetzt haben. Und ich bin jetzt wieder ein bisschen zuversichtlich, dass wirklich aus dieser Bereitschaft heraus etwas entsteht.
Der Bericht betont außerdem, dass die Opfer finanzielle Entschädigungen erhalten müssten. Gerade weil viele von ihnen nie die Möglichkeit hatten, schulisch weiterzukommen oder einen guten Beruf zu erlernen. Für Härtefälle gibt es ja bereits einen Soforthilfefonds. Darüber hinaus soll der Bund aber auch einen Solidaritätsfonds einrichten. Daraus sollen alle Opfer einen einheitlichen Betrag erhalten und für die Rentner unter ihnen noch einen Zuschlag zur AHV. Bundesrätin Sommaruga zeigt sich dafür offen.
Finanzielle Leistungen spielen auch eine Rolle, deshalb waren sie auch ein Thema an diesem runden Tisch. Und wir werden sicher diese Frage jetzt auch im Rahmen des gesamten Berichts sehr genau anschauen.
Allerdings, der Bericht nennt keine Zahlen oder Geldbeträge. Viele der Opfer hätten sich hier konkretere Aussagen gewünscht. Klar ist aber, beim Solidaritätsfonds wird das Parlament das letzte Wort haben. Und für finanzielle Wiedergutmachung gab es dort bislang keine Mehrheit. Deshalb auch die Zurückhaltung im Bericht des runden Tisches. Jetzt gibt es aber Druck, und zwar durch die sogenannte Wiedergutmachungsinitiative, die einen Fonds über 500 Millionen Franken fordert. Unabhängig vom runden Tisch.
Elmar Plotzer hat berichtet. Und jetzt ein Blick auf die Straße. SRF-Verkehrsinformation von 17.09 Uhr. Eine dringende Meldung für die Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und der Verzweigung Wankdorf. Dort gibt es Stau wegen eines Unfalls.
Info 3 Abend.
Kein anderes Land der Welt misst dem Pazifismus mehr Bedeutung bei als Japan. Er ist sogar in der Verfassung verankert. Japan verzichtet dort ausdrücklich auf das Recht, Krieg zu führen. Doch heute hat die Regierung diesen Grundsatz aufgeweicht und die Verfassung uminterpretiert. Ich habe Martin Fritz dazu befragt, er ist Journalist in Tokio. Ist die pazifistische Grundhaltung der Japaner damit Geschichte?
Ich denke schon, dass wir hier einen historischen Abschied vom klassischen Pazifismus Japans nach dem Zweiten Weltkrieg haben. Der Artikel 9, dieser sogenannte Pazifismusartikel, war ja im Prinzip vorher schon stark ausgehöhlt gewesen. Dort verzichtet Japan auf das Recht auf Kriegsführung und auf militärische Gewalt zur Lösung von internationalen Konflikten. Aber Japan hat sehr hohe Verteidigungsausgaben. Japan hat eine große Armee. Japan ist auch ein wichtiger Stützpunkt für die US-Armee in Asien. Also Japan ist sicherlich kein aggressives Land, tritt friedlich auf, aber pazifistisch ist vielleicht doch das falsche Wort, erst recht nach dem heutigen Kabinettsbeschluss.
Vielleicht nicht pazifistisch im engeren Sinne, aber friedlich, sagen Sie. Was bedeutet denn dieser Beschluss jetzt konkret? Da wird Japan ja kaum von heute auf morgen in irgendwelche Kriege ziehen.
Ja, das ist ein bisschen die Frage, die auch in Japan viele Kritiker des heutigen Beschlusses an die Regierung richten. Die Regierung hat betont, sie wolle militärische Gewalt nur begrenzt einsetzen. Und die Frage ist eben, wie lässt sich das in der Praxis umsetzen, diese Begrenzung?
Was ist denn der Hintergedanke? Was ist die Idee hinter diesem Kabinettsbeschluss?
Es geht vor allen Dingen darum, dass Japan sich als vollwertiger Bündnispartner gegenüber den USA profiliert. Also im Moment hatten wir die Situation, dass wenn japanische und amerikanische Streitkräfte zusammen operieren und das amerikanische Schiff angegriffen würde, die Japaner nicht zurückschießen dürfen, das hätte die Verfassung nicht erlaubt. Das will die Regierung jetzt ändern. Sie will sozusagen Japan zu einem echten Helfer der USA in Asien machen. Und auf diese Art und Weise will man gemeinsam helfen, das Hegemoniestreben von China einzudämmen.
Hat das denn für die Region irgendeine weitere Bedeutung in diesem Fall, wenn Sie China ansprechen und all diese Konflikte, die da schwelen?
Natürlich gefällt das den Chinesen nicht. Die haben heute deutlich gemacht, Japan solle sich auf seine historische Rolle besinnen und auch die Bedenken seiner Nachbarn berücksichtigen. Mit diesen Bedenken ist gemeint, liebe Japaner, ihr habt vor 65 Jahren einen Angriffskrieg gegen das übrige Asien geführt. Wollt ihr wieder Imperialisten werden? Die Chinesen nehmen das natürlich schon als einen Schritt, der in ihre Richtung gerichtet ist. Und das passt ihnen nicht.
Das Parlament konnte nichts zu diesem Beschluss sagen. Generationen von Japanern wurden zu einer pazifistischen Grundhaltung auch erzogen. Wie reagiert denn die Öffentlichkeit jetzt?
Ja, es gibt sehr viel Unmut. Wir hatten in den letzten Tagen große Demonstrationen hier in Tokio. Also das wird von vielen sehr als sehr problematisch und undemokratisch gesehen und es gibt sehr scharfe Kritik. Man muss mal sehen, ob tatsächlich dieser Beschluss sich in den Gesetzesänderungen im Herbst so umsetzen lässt oder ob es doch nicht noch Abmilderungen gibt.
Das waren die Einschätzungen von Martin Fritz in Tokio. Die wichtigsten Schlagzeilen und was sich dahinter versteckt, das ist Info 3. Laufend aktuelle Nachrichten gibt es auch auf srf.ch/news. Schönen Fußballabend wünscht Isabel Meissen.
Eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.